ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Alle Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und wieder an meiner Seite Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Hallo Anja.
Hallo lieber Malte, grüß dich.
Anja, in den letzten Tagen hat in Sachsen-Anhalt ein Foto für Aufregung gesorgt, das sinnbildlich für eine Kernfrage unserer politischen Auseinandersetzung steht. Wie gehen wir alle miteinander um? Das Foto ist bei einer Diskussionsrunde am vergangenen Donnerstag entstanden. Nebeneinander sitzen AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund und der Fraktionschef der CDU im Landtag Guido Heuer. Nur sie sitzen eben nicht nur nebeneinander, sie strahlen geradezu. Sie scheinen sich bestens zu verstehen. Der CDU-Mann legt seine rechte Hand auf Siegmunds Schulter, die andere Hand liegt auf Siegmunds Hand, der ihm ein Mikrofon hinhält, in Kurzform Kumpelei zwischen einem führenden AfD und einem führenden CDU-Mann. Und Kumpelei scheint noch schwer untertrieben, wenn man sich das Foto anguckt. Beste Freunde suggeriert das viel eher. Dazu der Satz von dem Wort Brandmauer halte CDU-Mann Heuer gar nichts, sagt er dann noch in der Diskussion. Und darauf angesprochen, erwiderte er am vergangenen Samstag.
Das war in einer Podiumsdiskussion in Halberstadt. Und als da Ulrich Siegmund über gewisse Themen einfach Falschheiten gesagt hat, habe ich ihm ins Mikro gegriffen und habe gesagt, dass das falsch ist.
Tja, Anja, überzeugt dich so eine Erklärung?
Ja, finde ich erstmal, klingt ganz vernünftig.
Gut.
Also ja. Fahren wir fort, mal sehen, was noch kommt.
Ja, dann hören wir doch mal rein, was rund um dieses Foto abgelaufen ist. Julian Reichelt von dem durchaus umstrittenen Portal News hat diesen Ausschnitt unter anderem geteilt unter Berufung auf einen Mitstreiter von Ulrich Siegmund. Bitte schön, das Ganze ist eine Handyaufnahme. Ich habe sie etwas nachbearbeitet, damit man zumindest die Tonqualität besser verstehen kann. Und auch nur die Tonqualität ist bearbeitet.
Wie meinen, dass ihr noch nie was mit der Regierung zu tun hattet, wenn ich so zuhöre?
Nee.
Das ist aber das Oberfall in diesen Diskussionsrunden.
Ich saß noch nie im Bundestag.
Ah ja, okay, alles klar. So, ich nehme mal, glaube ich, das andere Ding hier, das schnarrt ein bisschen, oder? Das schnarrt ein bisschen, das ist ein bisschen besser, Guido, das Schnarrmikrofon. Also, konkrete Frage, konkrete Antwort. Ich möchte das.
Das war das Altparteientelefon, ne?
Das Altparteienmikrofon. Da war vielleicht der Verfassungsschutz direkt mit drinnen, kann auch sein. Weiß man nicht.
So klang das also bei der Diskussionsrunde, lieber Guido. Und zum Schluss sagt dann der liebe Guido von der CDU auch noch, das war also offenbar das Altparteienmikrofon und nimmt damit einen Terminus der AfD auf. Also nicht nur, dass sich die beiden zu duzen scheinen. Anja, darf man das mit einem AfD-Spitzenkandidaten so herumkumpeln?
Naja, ich gehe ja davon aus, dass die beiden sich aus dem Landtag kennen und dass sie sich duzen. Nun ja, das wird in anderen Landtagen, glaube ich, anders gehandhabt, aber sei es drum, ja, dieses mit den Altparteien finde ich echt schwierig. Das kannte ich nicht und bin jetzt etwas überrascht. Also das ist tatsächlich, dass man sich die Terminologie des politischen Mitbewerbers, sage ich jetzt mal ganz höflich, zu eigen macht, der dich ja selbst quasi mit diesem Wort beschämen will. Davon mal abgesehen, also ich muss es jetzt einfach noch mal sagen, dass diese Leute miteinander reden und dass da nicht einer auf der Bühne steht und die ganze Zeit hasserfüllt rüberguckt und sagt, mit ihnen gar keine Diskussion, das finde ich genau richtig. Das Problem ist nur, dass jetzt am Ende natürlich alle über den jovialen Herrn Siegmund sprechen. Ne? Das ist schwierig gerade, eine ganz schwierige Gemengelage.
Jetzt muss man zur Ehrenrettung von CDU-Fraktionschef Guido Heuer sagen, der macht schon lange keinen Hehl daraus, dass er das Wort Brandmauer ablehnt, und zwar als klare Abgrenzung, aber er sagt eben auch, dass er weder Linke noch AfD am Kabinettstisch sehen will. Also er versucht da schon eine Abgrenzung zumindest rhetorisch zu machen und das Ganze hat der Kollege Hagen Eichler in der Mitteldeutschen Zeitung für meine Begriffe ganz gut beschrieben. Ich zitiere ihn mal. Das Foto scheint zu bestätigen, was viele seit langem argwöhnen, dass es die sachsen-anhaltische CDU sein wird, die die Brandmauer als erste kippt. Heuer ist ein jovialer Typ, der andere gern duzt, anfasst und mit ihnen lacht und dabei auch keine Grenze zur AfD zieht. Auf alle, die die Rechtsaußenpartei als Bedrohung wahrnehmen, wirkt das zutiefst verstörend. Dieses Foto wird Heuer nicht mehr los. Freuen kann sich allein die AfD. Sie wird einerseits aufgewertet und kann zugleich der CDU Heuchelei vorwerfen. Gehst du da mit dem Kollegen, Anja?
Ja, da hat er recht. Das hat er sehr gut zusammengefasst, finde ich. Also diese Widersprüchlichkeit finde ich ziemlich klug. Ja.
Wie seht ihr das? Also darf man mit führenden Vertretern der AfD, darf man mit denen so freundlich umgehen? Muss man selbst bei so einer Diskussion klare Abneigung zeigen? Ich hatte das Problem ja auch schon mal, wenn man es Problem nennen will, als ich Ulrich Siegmund interviewt habe, der wirklich ein sehr freundlich umgänglicher Mensch ist, mit dem man, wenn das Mikro aus ist, sehr kontrovers diskutieren kann. Das macht durchaus Spaß. Darf man diese Sympathie auch zeigen, wenn man sie wie bei anderen Politikern zeigt? Oder muss man wirklich ganz knallhart sein und auch deutlich machen, dass da jemand sitzt von einer Partei, die als rechtsextremistisch eingestuft wird? Wahlkreis-Ost@mdr.de.
So, Bolte, das war jetzt aber wirklich, das war jetzt genug AfD erstmal, jedenfalls für diesen Teil. Hast du noch was anderes in der Pipeline? Hast du noch ein anderes Thema als immer dieses Foto, was jetzt ewig schon rumgeistert?
Wir haben vor allen Dingen auch noch einen Gesprächspartner in der Pipeline, nämlich einen Mann, der mich in gewisser Weise sprachlos gemacht hat, dass es um die Kommunen finanziell schlecht geht. Das haben wir ja hier im Podcast auch schon mehrfach diskutiert. Jetzt aber hörte ich vergangene Woche morgens im Deutschlandfunk die folgenden Worte auf diese Frage. Warum, wenn das schon so klamm ist in den Kommunen, nicht einfach weiter gespart wird?
Also sparen heißt ja für mich immer, dass ich Geld auf die hohe Kante legen kann. Ich habe einen Landkreis, der seit vielen Jahren nur im Kassenkredit tätig ist, der seine Pflichtaufgaben nur durch zusätzliche Kredite, die ich jetzt teilweise von den Banken auch nicht mehr bekommen werde, weil eben auch Banken dort Regularien haben, bedienen kann. Also ich spare nicht. Und wir haben ein Konsolidierungsgutachten gemacht, was zu der Erkenntnis kommt, dass selbst wenn ich alle freiwilligen Aufgaben, da habe ich keine Musikschule mehr, keine Sportförderung, keine Kultur, wenn das alles gestrichen würde, würde ich dennoch nicht ansatzweise meine Pflichtaufgaben erfüllen können. Und da ist doch was falsch. Und wenn dieser Gestaltungsspielraum vor Ort schwindet, wenn Menschen, die im Kreistag oder in Gemeindeparlamenten im Ehrenamt sitzen, nicht mehr gestalten können und damit auch ihre Freizeit nicht sinnvoll einsetzen können in ihrer Kommune, dann ist das für unsere Demokratie brandgefährlich.
Und diese Stimme gehört Stefan Meyer, Landrat von Görlitz, der uns jetzt zugeschaltet ist, der in seinem Landkreis unterwegs ist. Hallo nach Görlitz.
Einen schönen guten Tag.
Herr Meyer, Sie beschreiben die Lage ja in den dunkelsten Farben. Also noch düsterer kann man es sich ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ist es wirklich so düster?
Das ist leider die Realität seit vielen Jahren und mittlerweile auch nicht nur in unserem Landkreis, sondern wenn ich auch jetzt an die große Landrätekonferenz vergangene Woche in Berlin zurückdenke, ist das eben halt ein Thema, was bundesweit, ob Baden-Württemberg oder Mecklenburg-Vorpommern, alle Landkreise umtreibt. Sicherlich in gewissen Nuancen und mit Verzögerungen, aber es ist tatsächlich so, dass wir jedes Jahr Steigerungen im Ausgabenbereich bei Jugend- und Sozialhilfe von knapp 10% haben. Und wenn die Einnahmen nicht mindestens in dieser Größenordnung auch steigen, dann gibt es eben diese Schieflage und die Waage kippt. Und deshalb ist es leider die Realität, die ich da beschrieben habe.
Schlüsseln wir es doch mal auf. Sie sagen, noch bevor der Kreis Görlitz alle Aufgaben erfüllt hat, also alle Leistungen erbracht hat, die er erbringen muss, weil es die Gesetze so vorsehen. Also bevor Sie alles das gemacht haben, sind Sie eigentlich schon pleite, weil das Geld, das Sie zur Verfügung haben, dafür gar nicht ausreicht. Sie müssen also schon Kredite aufnehmen, damit Sie überhaupt Ihre staatlichen Aufgaben erfüllen können. Wie geht denn sowas?
Das ist in der Tat so, dass wir in den letzten Jahren einen extremen Anstieg der sogenannten Kassenkredite, das kann man sich also wie einen Kontokorrentkredit vorstellen, also Überziehungskredit aufnehmen, den natürlich eine Kommune wie der Landkreis auch bekommt, weil der Staat kann nicht bankrott gehen. Deswegen im Privaten würde man da wahrscheinlich von seiner Bank gar kein Dispo mehr erhalten, aber die Kommunen erhalten ihn, weil sie eben halt diese staatliche Garantie haben. Und der liegt jetzt bei uns bei rund 130 Millionen Euro pro Jahr, die ich brauche, um eben die Pflichtaufgaben und eingegangene Verträge zu erfüllen. Und das ist eben halt die Diskrepanz, weil ich natürlich auf diese Dispos auch Zinsen zahle. Also wir bezahlen für die Pflichtaufgaben, die nicht auskömmlich finanziert werden, dann auch noch zusätzliches Geld für das Geld, was wir uns leihen. Und daran krankt gerade Deutschland. Und da mache ich mir große Sorgen, wie das weitergehen soll.
Eine Frage, was sind denn Ihre Einnahmen, also als Landrat? Also woraus speisen sich Ihre Einnahmen? Wenn wir schon so viel über Ausgaben sprechen und über Kredite, aber Sie müssen ja irgendwoher auch Einnahmen haben.
Also Landkreise selber haben relativ wenig eigene Einnahmen, weil ein Landkreis, ich beschreibe das immer so als ein Zweckverband der Städte und Gemeinden, wo eben halt Aufgaben erfüllt werden, die man jetzt nicht im kleinen Dorf oder in einer kleineren Stadt erfüllen kann, weil sie einfach halt zu komplex sind und man sinnvollerweise dann eine größere Ebene wie ein Landkreis braucht. Das ist zum Beispiel die Jugendhilfe, das ist das Jobcenter, das ist auch vieles, was im Bereich von Katastrophenschutz liegt. Und dafür werden Landkreise gebildet. Und die werden in erster Linie finanziert von den Städten und Gemeinden, wo quasi die in dem Landkreis liegen. Und die zahlen eine sogenannte Kreisumlage für die Aufgaben, die sie an den Kreis abgegeben haben. Das ist eine wichtige Finanzierungsquelle. Und die ist aber auch endlich, weil natürlich auch auf der Ebene von Städten und Gemeinden die Finanzlage nicht besser aussieht. Das sieht man natürlich auch, dass deren Steuereinnahmen durch auch eine schwächelnde Wirtschaft deutlich geringer sind als in den Vorjahren, sodass also da auch nicht eine Möglichkeit besteht, die Kreisumlage zu erhöhen, also das, was die Gemeinden zahlen müssen, um uns zu finanzieren, weil ich sonst das Problem einfach auf eine Ebene verschiebe, die auch nicht mehr kann. Und die zweite wesentliche Finanzierung, das ist der sogenannte Finanzausgleich, der im Freistaat Sachsen so geregelt ist, dass also das Land die Kommunen finanziell unterstützt. Es gibt ja Bundesaufgaben, die dann über die Länder an die Kommunen gegeben werden. Für uns ist eben das Land der Ansprechpartner. Wir kriegen keine direkte Bundesfinanzierung über die Leistungsgesetze, obwohl die eben halt auch vielfach im Bund entschieden werden, sondern das läuft über die Länder. Und diese Finanzquelle ist eben nicht auskömmlich finanziert. Das heißt, der Bund und das Land machen Gesetze, die Leistungen nach sich ziehen, die Kommunen erbringen, und die zahlen aber nicht das Geld, was damit verbunden wäre, und demzufolge gibt es eine Schräglage.
Also wir fassen mal zusammen, die Städte und Gemeinden zahlen einen Beitrag an sie, das kann man nicht nach oben hin steigern, weil sonst sind die am Ende pleite. Der Bund drückt ihnen immer mehr Aufgaben rein, ohne entsprechend Geld dafür zu überweisen. Wenn ich es richtig weiß, hat der Kreis Görlitz ja sogar schon mal den Freistaat Sachsen verklagt, damit er mehr Geld bekommt. Wenn man das als Normalbürger hört, dann denkt man doch, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Also da macht die linke Hand irgendwas, was dann die rechte ausführen muss, aber stattet sie gar nicht mit dem Handschuh aus, den man für die Arbeit am Ende braucht. Wie erklären Sie das Ihren Bürgern, diesen Zustand?
Ja, zunächst erstmal unterstelle ich niemanden dort auch böse Absicht. Ich war selber lange Jahre im Sächsischen Landtag, also ich kenne auch die Gesetzgeberseite, die Parlamentsseite, und es ist immer alles ganz gut gemeint, aber man muss eben halt die Dinge vom Ende her denken. Und was wir in Deutschland zunehmend haben, ist so dieses Bestreben nach Einzelfallgerechtigkeit, und diese Einzelfälle, die machen das Ganze eben dann recht teuer. Und dahingehend müssen wir wieder auch stärker zum großen Ganzen kommen, dass man eben halt auch einen Sozialstaat in einer sozialen Marktwirtschaft mit der Überschrift Hilfe zur Selbsthilfe versieht. Dass also Menschen, die sich wirklich nicht helfen können, von der Gemeinschaft unterstützt werden.
Was bedeutet das? Also was bedeutet denn das Bundesteilhabegesetz? Weil Sie vorhin auch gesagt haben, Einzelfallgerechtigkeit, dass man merkt, Sie sind ein Verwaltungsmensch durch und durch. Können Sie das ein bisschen konkreter vielleicht mal illustrieren?
Also Verwaltungsmensch bin ich zugegebenermaßen eher nicht. Ich führe eine Verwaltung, habe natürlich die Sicht auf eine Verwaltung. Ich bin eigentlich Energiewirtschaftler, ich bin Wirtschaftsingenieur, aber natürlich jetzt als Landrat Verwaltungschef, deswegen auch diese Verwaltungssicht, die ich mit vertrete. Aber es ist tatsächlich das Thema, dass wir beim Bundesteilhabegesetz noch stärkere Standards einführen. Beispielsweise wird es jetzt darum gehen, dass wir in Pflegeheimen Liegenfahrstühle brauchen, dass wir auch die Rufknöpfe von dem einzelnen Bett aus brauchen. Das ist alles schön und gut. Kann man auch alles machen, wenn man das Geld dafür hat. Aber jetzt in der Zeit, wo wir eigentlich merken, wir haben das Geld nicht, dann sollte man konsolidieren, die Dinge anhalten.
Sie haben schon gesagt, Sie waren lange im Landtag. Das heißt, Sie kennen x Kollegen aus Ihrer Partei. Ihr Ministerpräsident kommt sogar noch aus Görlitz. Den kennen Sie auch schon Ewigkeiten. Will sagen, ja, man trifft sich doch immer wieder. Warum ist es so schwierig, der anderen Ebene begreifbar zu machen, so funktioniert es nicht?
Ne, das Problem ist tatsächlich, dass wir eben halt immer in Koalitionen sind und Koalitionen bedeutet, dass Parteien mit ihren eigenen Programmen, mit ihren eigenen auch Prioritäten und Wertevorstellungen gemeinsam Kompromisse finden müssen. Und das muss sich jeder wiederfinden, weil er natürlich auch seine Wählerklientel bedienen möchte, was vollkommen legitim ist. Das macht es aber an der Stelle dann so schwierig von dem Erkenntnisproblem, was wir da definitiv nicht haben. Das wissen alle, wo der Hase im Pfeffer liegt, zu einer Lösung zu kommen, weil das natürlich an der Stelle ganz klar bedeuten würde, dass man vielleicht gewisse Standards, gewisse Leistungsversprechen, die jetzt erstmal schön sind, zurücknehmen muss und das bei den Menschen womöglich als Verschlechterung wahrgenommen wird. Aber das, was wir jetzt gerade haben, ist eben halt auch eine Situation, wo die Menschen auch teilweise halt in ihren Wahlentscheidungen sagen, das ist ja offensichtlich, die Gestaltungsspielräume vor Ort sind nicht mehr da. Wir müssen jetzt mal andere wählen, wohl wissend oder hoffentlich wohl wissend, dass das nichts bringt, weil die Lösungen von diesen anderen eben nicht kommen. Aber die werden eben halt unterstützt und die Mehrheiten sind kippen in eine andere Richtung und deswegen ist es so schwer und das kann man eben halt jetzt auch nicht als CDU alleine lösen, sondern das muss die gesamte Gesellschaft verstehen, dass wir vielleicht gewisse Entwicklungen, die wir nach vorne gebracht haben, in den nächsten Jahren erstmal auch wieder auf das Maß Hilfe zur Selbsthilfe reduzieren sollten.
Worauf ich hinaus will, ist es tatsächlich ein parteipolitisches Problem oder macht da nicht einfach, nehmen wir jetzt einen Sportverein, der mehrere Abteilungen hat, sorgt nicht einfach die Fußballabteilung dafür, dass sie ein ruhiges Leben hat und dann schiebt sie einfach die finanziellen Probleme weiter an die nächste Abteilung, sagen wir mal an die Handballabteilung. Also will sagen, ist es nicht auch eine Sache, wo einfach der Bund sich einen schlanken Fuß macht, weil er für sich das Problem gelöst hat, egal welche Partei im Bund in den letzten, sagen wir, 40 Jahren regiert hat und sie das Problem einfach weitergereicht hat, weil sie dann ihre eigene Koalition oder was auch immer befriedet hat?
Ja, man hat in den letzten Jahren vieles mit Geld gelöst, weil damals die Steuereinnahmen so gut waren, dass man das konnte. Jetzt sind wir aber in einer Situation, dass weder auf Bundes- noch auf Landesebene, schon gar nicht auf kommunaler Ebene, die Steuereinnahmen so sprießen, wie sie sprießen müssten. Und demzufolge kann ich es nicht mehr mit Geld lösen. Und das ist aber noch nicht angekommen, diese Erkenntnis, dass es eben nicht mehr mit Geld zu lösen ist, sondern dass es an sich nur mit gewissen Reduzierungen von Leistungen einhergehen kann, beziehungsweise mit auch einem Schaffen eines Klimas, wo Investitionen wieder getätigt werden. Weil wenn ich mit unseren Unternehmen auch im Landkreis spreche, dann ist dort erstens eine Investitionsnotwendigkeit da. Es müssen Maschinen und Anlagen erneuert werden. Es gibt auch entsprechend finanzielle Mittel, aber es ist so eine große Unsicherheit da. Wohin geht denn die Reise im Energiebereich? Wo sind denn die Märkte? Mit was kann ich denn jetzt rechnen? Und da werden Investitionen zurückgehalten und demzufolge dann auch Aufträge womöglich anderen Orten dieser Welt produziert und nicht in Deutschland. Das ist das Problem, dass wir nicht das Klima schaffen, dass man hier auch investiert. Ich bin an der polnischen Grenze gelegen. Polen hat Wachstumsraten von rund 7% im vergangenen Jahr. Es ist kein rein europäisches Phänomen, sondern wir haben dort in Deutschland in den letzten Jahren offensichtlich nicht verstanden, dieses Klima zu schaffen, wo Investitionen auch getätigt werden.
Anja, nimmst du das denn auch so wahr, wenn du in Berlin unterwegs bist? Das, was Herr Mayer im Grunde genommen ja frei übersetzt sagt, da verhalten sich viele die Augen zu.
Ja, also ich finde, das ist alles sehr, das passt genau zu dem, was wir hier als BerichterstatterInnen in Berlin erleben, ja. Also es gibt ständig wechselnde Konzepte, ja. Also jetzt allein der Wechsel von der Ampel zu Schwarz-Rot ist sozusagen, da wurde erstmal alles verfemt, was hinter einem lag. Zum Beispiel in der Energiepolitik, die ja nun auch sich auf die Wirtschaftspolitik unmittelbar auswirkt, klar. Dann wurde ein riesiges Schuldenpaket aufgenommen. Davon sind eigentlich 100 Milliarden Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität. Also eigentlich für die Länder, ja. Und trotzdem scheint, also wenn ich Herrn Mayer zuhöre, sozusagen die Verschuldung und die vor allem auch die Ungewissheit und Unplanbarkeit der politischen und verwalterischen Abläufe so groß zu sein, dass man eigentlich weiß, ich kann es gar nicht mit Geld abdecken, weil das Geld wird dafür nie reichen. Die Aufgaben wachsen und wachsen und das Geld verzögert sich oder bleibt, also es gibt ja diesen ganz bösen Spruch eigentlich, den kenne ich jetzt nicht aus Ostdeutschland, sondern aus Baden-Württemberg, die klebrigen Hände der Länder. Also der Bund gibt Geld an die Länder und die Länder versorgen ihre Landkreise nicht ausreichend damit. Ich weiß nicht, das wird bei ihr, ich nehme nicht an, dass sie das über ihren Ministerpräsidenten sagen würden, aber diese Unzufriedenheit vor Ort, ja, von den Landrätinnen und Landräten oder von den Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, die ist ja mit Händen zu greifen. Da machen ja viele keine, aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Dass dieses Weiterreichen der Gelder nicht gut läuft, nicht transparent läuft, nicht transparent genug. Aber das Problem in Ihrem Fall scheint ja zu sein, es wird nie genug sein, oder? Das Geld wird nie ausreichen.
Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass die Wünsche immer mehr sein werden als das, was tatsächlich realistisch ist. Das ist auch okay, dafür braucht es am Ende Politik, die auch Prioritäten setzt. Wir haben ja immer die Diskussion über Bedarf und Bedürfnis. Das sind ja sehr subjektive Dinge, die man dann auch vielleicht manchmal mit reinspielen lässt, individuelle Sichtweisen. Aber das ist, glaube ich, schon immer so gewesen. Das wird sich auch nicht ändern. Aber wir sind halt jetzt an dem Punkt, wo wirklich das Grundsätzliche nicht mehr geht. Und das, was ich auch in dem Interview im Deutschlandfunk gesagt habe, dass wir eben den Gestaltungsspielraum vor Ort dann nicht mehr haben und damit dann vielleicht auch Menschen, die sich wirklich für ihre Kommune engagieren wollen, abschrecken, weil sie sagen, ja, was soll ich in einem Kreistag oder in einem Stadtrat, wenn ich dort sowieso nichts mehr zu entscheiden habe, außer den Mangel zu verwalten. Das ist das, was aus meiner Sicht das Gefährliche ist. Und wir brauchen natürlich auch die Möglichkeit, vor Ort Attraktivität zu erhalten. Wir sind in einem Strukturwandel in der Lausitz mit dem Ausstieg aus der Braunkohle. Und das muss ich natürlich jetzt auch mit den vielen Chancen, die wir durch das Investitionsgesetz Kohleregionen haben, muss ich natürlich auch ein Umfeld erhalten, wo dann Menschen hierher ziehen wollen, weil sie sagen, hier gibt es tolle Sportvereine, hier gibt es Kultur, hier gibt es Freizeitmöglichkeiten. Und wenn ich die aber als Kommune nicht mehr vorhalten kann, weil ich dafür das Geld nicht habe und das auch nicht meine Pflichtaufgabe ist, dann beißt sich die Katze irgendwo in den Schwanz, wie man so schön sagt. Und darum geht es mir, dieses gesamtgesellschaftliche Verständnis, dass wir jetzt über die Verhältnisse leben und damit dann aber auch unsere Gemeinschaft sehr gefährden. Das macht mir Sorge.
Ich würde gerne noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, weil Sie das vorhin gesagt haben mit den Liegenfahrstühlen und den Knöpfen am Bett. Ja, was mir halt auffällt, ist, dass in dieser ganzen Debatte es immer so ein bisschen in diese Richtung Alleinerziehende, Pflegebedürftige und so weiter geht. Sie wünschen sich das wahrscheinlich auch nicht, ja, dass man nun ausgerechnet bei diesen Themen landet. Aber gibt es auch anderswo Bedarfe oder Bedürfnisse, die quasi gesetzlich vorgeschrieben sind, wo Sie sagen, ja, da könnte man auch mal, das sind jetzt keine Pflegebedürftigen, die keinen, also nicht gerade sehr sprechfähig sind. Gibt es da irgendwie Ansätze, wo Sie sagen, ja, da fällt mir ein, da könnte man auch mal ein bisschen mal an den Bedürfnissen schrauben?
Ja, das Beispiel mit den Liegenfahrstühlen, das war ja jetzt nicht von meiner Seite quasi genannt worden, um deutlich zu machen, wir sollten uns weniger um Pflegebedürftige kümmern, mitnichten. Wir haben dort gerade auch eine hohe Verantwortung. Aber ich will nur sagen, dass eben durch diese Standarderhöhung wir zusätzliche Belastungen bekommen. Und jetzt ist eben die Frage, ob es diese Standarderhöhung braucht oder ob es vielleicht auch bisher Lösungen gab, um der Sache gerecht zu werden. Und was ich aber halt auf Ihre Frage bezogen auch wahrnehme, ist eben diese Einzelfallgerechtigkeit, die ich erlebe, wenn es um auch die individuelle Begleitung geht. Wir haben teilweise in den Schulklassen hinten 3, 4 Erwachsene sitzen, die als Alltagsbegleiter, als Schulbegleiter für Kinder mit Förderbedarf da sind. Aber die Frage ist, ob wir das immer in der Einzelbetrachtung brauchen oder ob es vielleicht dann eher auch eine Möglichkeit wäre, durch zusätzliche pädagogische Kräfte in den Klassen die Lehrerinnen und Lehrer wieder mehr Unterricht machen zu lassen und womöglich dort eine Entlastung herbeizuführen, als dass dort 3, 4 Leute, die wir teilweise auch gar nicht mehr finden und die aber halt dann auch einen hohen Kostenfaktor für einen Landkreis darstellen, dort drin sitzen haben, da glaube ich, könnten wir auch mit pauschaleren Ansätzen und mit klügeren Lösungen agieren, als wir es jetzt gerade machen. Wir haben zu viel Einzelfallbetrachtung und müssen dort stärker auf eine Gesamtlösung kommen.
Aber da können wir es doch auch wieder ganz klein machen, weil wenn ich es richtig weiß, kommt doch der für Sie zuständige Kultusminister auch aus Ihrem Landkreis. Was sagt denn der? Also weil das ist ja quasi, Sie sagen jetzt, ich bin ja quasi für die Begleiter zuständig, da soll bitte das Land die Lehrer besser schulen, damit die das auffangen können. Da sagt das Land doch wahrscheinlich...
Ja, die Lehrer können das ja nicht auffangen. Also alleine können die das nicht auffangen, so gut geschult können sie gar nicht sein, sondern es braucht dort an der Stelle einfach zusätzliche Menschen, die eben halt in den Klassen, wo Kinder mit Förderbedarf sind, unterstützen, die dann auch mal individuell auf einen Schüler, der eine Frage hat oder was noch extra erklärt bekommen muss, eingehen können. Was der
Aber
Lehrer
welche Antwort
oder
kommt denn dann vom Land, wenn Sie genau das vorbringen?
Ja, das ist eben halt jetzt ein Thema, was durchaus diskutiert wird. Der Freistaat Sachsen ist ja gerade auch dabei, seine Bürokratie etwas zu betrachten und zu entlasten. Und da wird das auch mit diskutiert, wie man dort pragmatisch herangehen kann. Wobei in dem Fall offen gesagt der Kultusminister auch gar nicht zuständig ist, weil diese Begleitung, das ist Jugendhilfe, das ist in dem Fall eben dann halt Bundesgesetzgebung beziehungsweise eher das Sozialministerium, was da zu fragen wäre. Aber das interessiert am Ende ja auch nicht, wer dafür was zuständig ist. Wir müssen halt wieder dieses Gesamtverständnis haben, dass wir Lösungen brauchen und nicht in Schubladen, in Ressorts denken, sondern es muss ein großes Ganzes und eine Strategie jetzt mal gefunden werden, um diese Ausgabendynamik zu dämpfen und gleichzeitig die Einnahmesituation durch auch einen Innovationsanreiz und einen Investitionsanreiz zu stärken.
Jetzt haben Sie ja ausdrücklich gewarnt, dass wir auf eine Situation zulaufen. Wir animieren Menschen, sich demokratisch zu engagieren, beispielsweise sich in einen Kreistag oder einen Gemeinderat zu setzen, wo sie dann real wegen der finanziellen Situation aber so gut wie gar nichts mehr zu entscheiden haben. Also wo sie unter Umständen das Gefühl haben könnten, es macht alles gar keinen Sinn mehr. Die Partei, die eine Meisterin darin ist, den Frust zu kanalisieren, das ist ja die AfD. Ihr Landkreis ist gleichzeitig der Wahlkreis von Tino Chrupalla bei der Bundestagswahl. Fast 50% der Erststimmen. Die AfD ist mit Abstand größte Fraktion auch in Ihrem Kreistag. Können Sie uns erklären, warum die so populär ist bei Ihnen?
Ja, diese Partei hat es ja verstanden, seit ihrer Gründung immer auf die konfliktbehafteten Themen zu setzen. Damals die Euro-Krise, dann hat man sich irgendwann mit der Migration ein Thema gefunden, dann war Corona und jetzt geht es in Richtung der entsprechenden wirtschaftlichen Belastungen. Also sie haben es verstanden, den Frust der Menschen abzuholen, zu kanalisieren und damit zu punkten. Und das ist relativ einfach. Da gehört gar nicht viel dazu. Und das haben sie gut gemacht. Aber wo es eben halt krankt ist, mehrheitsfähige Lösungen zu finden, die auch wirklich helfen. Das habe ich bisher noch nicht vernommen und von daher ist es halt für mich auch immer noch Ausdruck von viel Protest und nicht der Wahl wegen der Inhalte. Weil wenn man sich mit den Inhalten beschäftigt, dann sind ja vor allem auch gerade diejenigen, die sie womöglich wählen, die auch mit am stärksten betroffen wären von sozialen Einschnitten zum Beispiel.
Worauf ich hinaus will, ist, Anja und ich sitzen ja weit weg, Anja im Speckgürtel von Berlin, ich in Leipzig. Wir haben andere Ergebnisse für die AfD, noch möglicherweise. Und man hört ein Argument hier immer wieder, das Burkhard Jung auch gesagt hat. Der war vor knapp einem Jahr hier bei uns im Wahlkreis in seiner Funktion als deutscher Städtetagspräsident, also als so eine Art Lobbyvertreter der Großstädte gewissermaßen. Im Hauptberuf ist Jung Oberbürgermeister von Leipzig, Sozialdemokrat. Und auf die Frage, ob er uns denn den Frust erklären kann, der die Wähler zu den Populisten treibt, hat er das Folgende geantwortet.
Da kommt aber eigentlich nur was zum Ausdruck, was so zu den Menschen fühlen, nicht mitgenommen zu werden, abgehängt zu sein, nicht ernst genommen zu werden mit ihren Biografien. Junge Leute, die wegziehen, die nach Leipzig ziehen und weggehen aus dem Erzgebirge. Es kommt da so viel zusammen. Stadt, Land, Grenznähe, ein Stück Ostbiografie, was vergessen wird. Und dennoch, mein Gott, deshalb wähle ich doch nicht die Rechtsextremen, oder? dann bringe ich mich ein und versuche, die Dinge zu ändern. Und das muss ich auch sagen. Ich akzeptiere nicht, dass man daraus die Konsequenz zieht, rechtsextrem oder faschistischen nahe Gruppen oder Menschen zu wählen, die Freien Sachsen, die da Zulauf haben, oder die AfD mit ihren Rechtsaußenleuten. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich sage, wehrt euch, werdet laut, geht in die etablierten Parteien, geht auf die Straße, aber lauft doch nicht diesen braunen Rattenfängen hinterher. Und das ist für mich eigentlich das Phänomen.
Amaya, wenn ich diesen Blick einnehme, warum ist den Leuten bei Ihnen offenbar das so egal, dass sie jetzt schon Rechtsextremisten, also Leute, die ganz offensichtlich nicht zu unserer Verfassung stehen, wählen?
Also ich stimme grundsätzlich Burkhard Jung in seinen Aussagen zu. Ich wünschte mir auch, dass das nicht so wäre, aber die Realität ist eben halt leider eine andere. Und ich hätte das auch nie für möglich gehalten, dass wir wieder in so eine fast Weimaraner Situationen hineinkommen, dass man sich auf so einen Weg begibt, dass derartige Parteien Zulauf und auch ja, Unterstützung aus sämtlichen Teilen der Bevölkerung bekommen. Das macht mir große Angst und Sorge. Und wir müssen jetzt durch Handeln überzeugen, dass es eben halt nicht notwendig ist, die zu wählen. Weil ich bleib dabei, die werden nicht wegen der Inhalte gewählt. Man sieht auch, dass, wenn man jetzt den Lausitz-Monitor sich hernimmt, dass eben halt Themen wie Migration jetzt dort nicht mehr die große Rolle und das große Thema der Menschen sind, weil eben dort auch politische Handlungen und Entscheidungen, insbesondere in Berlin, getroffen worden sind. Also man kann dort auch Stimmungen wieder drehen, aber man muss es eben halt machen. Und leider ist es eben halt tatsächlich so, dass der Wähler, und ich bin ja selber als Bürger auch Wähler, sich manchmal nicht bewusst ist, dass er auch eine Verantwortung hat mit seiner Stimme und das nicht einfach mal so aus Protest macht und dann am Ende womöglich Gefahr läuft, auch unser Land unattraktiv zu machen, weil auch das ist ja etwas, wir brauchen Zuzug aus der ganzen Welt. Wenn ich auf die Demografie schaue, auf das Thema Fach- und Arbeitskräfte, was mir auch die Handwerksunternehmen und die Wirtschaft generell spiegeln, dann muss ich natürlich eine Stimmung verbreiten, dass Leute, die wir auch dringend brauchen, auch als Arbeitskräfte brauchen, hierher kommen wollen, weil die können sich das womöglich aussuchen, wo sie hingehen. Und das ist also das, was ich auch als Wähler berücksichtigen muss, wenn ich mein Kreuz an einer Stelle mache, wo man dann vielleicht in die große Welt ein Signal gesendet wird, na, ihr seid hier gar nicht erwünscht. Und dann hänge ich mich selber ab oder säge mir den Ast ab, auf dem ich sitze, weil wenn die Firma keine Fach- und Arbeitskräfte mehr hat, um die Arbeit zu erledigen, die Aufträge abzuarbeiten, na, dann habe ich womöglich selber auch ein Problem.
Aber Sie fahren doch rum und bringen doch diese Argumente immer wieder vor. Also warum hören Ihnen in der Stadt Görlitz offenbar 45% nicht zu, in manchen Dörfern weit über 50%? Also warum verfängt das denn nicht?
Weil eben halt die Realität dann auch die ist, dass das, was ich eingangs beschrieben habe, der Gestaltungsspielraum nicht mehr da ist. Und wenn man dann eben halt damit konfrontiert wird, über Strukturveränderungen zu sprechen, über womöglich auch Kürzungen von Aufgaben im freiwilligen Bereich, in der Attraktivität, dann sagen die natürlich, na, ihr kürzt hier. Ihr sorgt aber nicht dafür, dass dort mehr Geld für diese Dinge da ist und deswegen wählen wir euch nicht mehr. Und da kann sich ein Landrat oder ein Oberbürgermeister oder wer auch immer den Mund fusselig reden und das Gespräch suchen, was ich wirklich intensiv tue, wenn die große politische Linie in Deutschland eben nicht diese Erkenntnis oder diese Umsetzung hat, dann ist es leider sehr müßig, was wir hier tun auf der kommunalen Ebene. Ich sage immer, die Kommunen können nicht weglaufen, wir sind da, wir sind greifbar und wir müssen aber halt dann auch mit dem umgehen, was auf anderer Ebene entschieden wird.
Ich möchte jetzt, dass unser ganzer schöner Podcast hat hier so eine leicht düstere Stimmung bekommen. Ich möchte eine motivierende Frage stellen. Herr Meier, ich wollte Sie noch fragen. Das ist ein bisschen, das ist jetzt Ihre Gelegenheit, aber was macht Ihnen Mut? Also was ist sozusagen, ich meine, Sie sind Jahrgang 81, Sie haben noch wirklich viel Zeit vor sich, Sie können noch eine Menge gestalten. Was, woran halten Sie sich fest, wenn es stürmisch wird?
Also erstens bin ich der Letzte, der die ganze Zeit Pessimismus verbreitet, auch wenn das jetzt durch das Ansprechen von Fakten vielleicht den Eindruck erweckt hat. Ich bin Grundoptimist und ich bin Oberlausitzer durch und durch, bin hier geboren, bin mal zwischendurch weg gewesen. Also ich habe auch die Welt gesehen und weiß, wie gut wir es auch haben. Und deswegen motiviert es mich auch nach wie vor, in diesem Landkreis Landrat zu sein, weil wir haben jetzt durch den Strukturwandel erstmalig riesengroße Chancen. Die ist Anfang der 90er Jahre, wo es Brüche gegeben hat, wo Menschen abwandern mussten, weil sie hier keine Perspektive hatten, die es jetzt ebenso nicht mehr gibt. Wir haben Forschungsinfrastruktur, die sich ansiedelt, wo wir Innovationen daraus generieren, dass sich eben halt auch die hiesigen Firmen oder auch neue Firmen mit Themen wie Anwendung der Astrophysik, der Datenwissenschaften, des Halbleiter-Themas annehmen können. Und das sind riesengroße Chancen. Also ich sage immer, ich kann jungen Leuten jetzt sagen, du kannst hier von der Astrophysikerin bis zum Zerspannungsmechaniker, also von A bis Z, alles werden, wenn du in der Region dich einbringst, wenn du schulisch vernünftige Leistungen hast, hast du hier alle Chancen, hier zu bleiben oder herzukommen. Und das motiviert mich total. Und ich sehe das auch jetzt durch die Ansiedlung, die wir schon haben. Ich habe Familien getroffen, die aus Berlin nach Görlitz gezogen sind, weil sie eben durch diese Ansiedlung das für gut befunden haben. Und das motiviert mich sehr. Und ich glaube, wir werden hier auch Lösungen finden. Ich hoffe, dass jetzt in Berlin dieser Knall endlich angekommen ist und gehandelt wird. Aber ich bin da zuversichtlich, dass uns das gelingt.
Das haben Sie sehr gut genutzt, diese Gelegenheit, jetzt noch mal ein bisschen Optimismus zu verbreiten.
Nee, aber weil man es muss ist auch immer Tacheles reden.
Ja,
man
ja
muss die
so
Dinge ja auch klar ansprechen. Ne?
Ja, total. Ja. Aber es ist halt eben auch immer, also so als Ostdeutsche denke ich auch immer, mein Gott, die armen Ostlandräte, die werden ständig hart befragt. Ja, was ist mit euren Leuten? Aber ja, das sind die Fakten, über die wir reden müssen, aber vielleicht auch was Schönes hier. Ja.
Ja, aber mittlerweile ja auch in Westdeutschland. Auch da gibt es Kommunen, wo es ähnlich aussieht. Auch Bundestagswahlkreise gibt es, die anders gefärbt sind. Ne? Aber das wollen wir jetzt gar nicht zum Abschluss nochmal vertiefen. Also ich zumindest nicht.
Gibt es denn da auch Kollegen, die mal anrufen und sagen, wie macht denn ihr das?
Das gibt es schon. Ich bin ja durch den Deutschen Landkreistag auch in verschiedenen Ausschüssen drin und habe da mit Kollegen zu tun. Und im Übrigen ist das auch immer eine gute Gelegenheit, um Leute auf den Osten aufmerksam zu machen. Also mein Kollege aus Karlsruhe war mit seinem Kreistag vergangenes Jahr da. Der Präsident des Deutschen Landkreistages ist unser Partnerlandkreis. Der ist regelmäßig hier mit seinen Menschen aus dem Landkreis. Und da haben die natürlich dann auch ein anderes Bild. Und wer mal im Osten gewesen ist, der wird auch feststellen, dass die Menschen vielleicht ein bisschen seltsam wählen, aber trotzdem herzlich sind, gastfreundlich sind und dass es hier eine schöne Region ist, wo andere Leute Urlaub machen und wir dürfen hier leben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auch vermitteln. Und dann natürlich wollen die auch hören, wie geht man mit Themen um, wie kann man das handeln. Und da habe ich, denke ich, auch oft was beizutragen aus Erfahrung.
Ich könnte jetzt sagen, der Elbe-Radweg, der ja so viel befahren wird, sollte dringend durch den Neiße-Radweg abgelöst werden, weil wer da mal lang gefahren ist, kann tatsächlich noch einen unberührten Fluss erleben. Ich habe aber noch auf ein Stichwort gewartet. Erwartet eigentlich von Ihnen, weil wir alle Ihre Region ja eigentlich zumindest sehr gut kennen. Ich sag mal das Stichwort Girlywood, weil beispielsweise ja Hollywood mehrfach Filme in Görlitz gedreht hat, was viele ja gar nicht wissen.
Das ist korrekt. Girlywood ist für uns auch touristisch ein Vermarktungselement, was sich eben halt einbettet in viele touristische Themen, deswegen habe ich es jetzt nicht extra erwähnt, aber das ist natürlich schon so, wenn die Leute dann mal in der Stadt waren, wo The Grand Budapest Hotel gedreht worden ist oder wir teilweise ja auch im Alltag Drehszenen erleben, wo dann große Stars da sind, das ist schon etwas, wo man auch touristisch damit punkten kann und was man vermarkten kann. Und gleichzeitig haben wir eben halt wie so ein kleines Deutschland vor Ort. Wir haben die Berge, wir haben mit dem Bärwalder See den größten See Sachsens und wir haben tolle Kultur in den Städten wie Görlitz. Das kann man anderen Orten so in dieser Fülle auf kleinem Raum nicht finden. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal.
So, jetzt das war jetzt der Werbeblock.
Genau.
Zum Schluss aber noch die Frage. Sie haben ja in Görlitz Sie haben es auch selber schon angesprochen, enge Verbindungen nach Polen zu den dortigen Landkreisen und Sie haben auch schon gesagt, 7% Wirtschaftswachstum in Polen. Jetzt kommen die von einem anderen Niveau, wo die 7% oben drauf packen. Was können wir von Ihren Nachbarn lernen? Auch was die möglicherweise gesellschaftliche Auseinandersetzung für Reformen angeht.
Also ich habe, ich denke, einen guten Einblick. Meine Frau ist Polin, ich spreche selber auch Polnisch und habe dort auch regelmäßig Kontakt mit meinem Pendant auf polnischer Seite. Was ich natürlich auch sagen muss, ist, dass Polen auch nicht einstimmig ist. Wenn man sich die polnischen Wahlergebnisse anguckt, dann ist es schon so, dass der Westen Polens, also meine unmittelbaren Nachbarn, sehr proeuropäisch sind und der Osten wiederum sehr peace-orientiert, die weniger die EU präferieren. Also da gibt es schon auch Spaltung, ist nicht alles gut in Polen, will ich damit sagen. Aber was man merkt, ist eine stärkere Neugier, eine Offenheit auch, die Dinge pragmatisch umzusetzen, ob das jetzt Digitalisierung ist. Also dort ist es eben halt möglich, auch in der Verwaltung Dienste einzuführen, die Bürger dann auch annehmen, rein digital, wo wir immer noch so ein bisschen verhalten sind. Wir haben zwar auch die digitalen Möglichkeiten und die Dienste, aber sie werden noch nicht so in Anspruch genommen. Da ist mehr Skepsis da. Also da ist eine größere Innovationsfreudigkeit, Dinge zu entwickeln, aber dann auch selber im Land zu nutzen. Wir entwickeln in Deutschland und geben es dann in den Rest der Welt, die es nutzen. Da ist also in Polen etwas, wo eine größere Aufbruchsstimmung da ist und zugegebenermaßen vom Sozialstaat, den ich nicht anstrebe, ist ein höherer Druck auch da in Polen selber tätig zu werden. Also dort hat man auch viel Gewerbe, was einfach halt auch entsteht, weil die Menschen von etwas leben wollen und müssen, wo wir halt auch manchmal Systeme haben, wo wir schon auch über Generationen die Leute im SGB II, im Hartz IV hängen haben, im Bürgergeld heutzutage. Und das gibt es halt in Polen nicht. Da ist ein höherer Druck da, auch tätig zu werden.
Anja, wir haben jetzt viel über die Probleme geredet, über mangelnde Kooperation von verschiedenen politischen Ebenen. Wir haben mal darüber gesprochen, dass möglicherweise manche in Berlin sich auch die Augen zuhalten, um manche Probleme nicht lösen zu müssen. Mhm. Wann kommt denn der Turnaround? Also wann platzt denn da ein Knoten, wo es dahin geht, wo es hingehen sollte? Also aus dem Klein-Klein raus bis zu dem berühmten großen Wurf. Oder kommt der nie? Oder ist es auch Quatsch, auf einen großen Wurf zu hoffen?
Also ich glaube, es ist Quatsch, auf diesen großen Wurf zu hoffen. Und man sollte, also man muss aufpassen, was man sich wünscht, sage ich ja mal. Also ein großer Wurf wird, wie haben Sie das gesagt, Einzelfallgerechtigkeit, da bleibt es dann genau das auf der Strecke, ja. Und man kann es sozusagen, man kann so eine große Armbewegung machen und sagen, guck mal raus aus dem Fenster, uns geht es doch eigentlich ganz gut im Vergleich auch zu vielen anderen Ländern auf der Welt. Und das ist richtig. Aber es fällt schon auf, dass gerade regierungsseitig so ein bisschen die Taschen der Leute durchsucht werden, wo man irgendwo ansetzen kann. Und das sind immer so kleine Sachen. Und dazwischen eine Mitte zu finden, danach sucht diese Koalition hier in Berlin. Ich sehe die Suche, aber ich sehe nicht, dass wir in die Nähe eines Ergebnisses rücken. Schon allein, wie jetzt quasi auf die letzte Sitzungswoche im Bundestag Anfang Juli rekurriert wird. Bis dahin muss sozusagen alles in trockenen Tüchern sein. Das sehe ich nicht. Ich sehe das nicht, weil nicht umsonst ist Politik eine Frage von Kompromissen und Verhandlungen und damit sind die noch vollauf beschäftigt. Also jede Lösung, die uns jetzt präsentiert werden könnte, wird, sagen wir mal, mit heißer Nadel gestrickt sein und das sollten wir uns nicht wünschen.
Ich sehe das genauso. Der große Wurf ist immer schwierig, wenn man gerade auch in Koalitionen ist, wo an jeder Ecke gezerrt wird. Auch innerhalb von Parteien gibt es ja unterschiedliche Interessen und Strömungen. Also das ist tatsächlich schwer, dann den großen Wurf, den es jetzt braucht, zu werfen. Aber wir müssen kontinuierlich dran arbeiten. Und ich glaube, dieses Gesamtverständnis, dass es diesen Ansatz jetzt braucht, dass es fundamentale Schritte braucht, der muss in die Köpfe rein. Und ich glaube, da gibt es auch eine breite gesellschaftliche Mehrheit dafür, auch Dinge zu tun, die vielleicht jetzt erstmal unpopulär erscheinen, die aber in der Langfristbetrachtung uns wieder auf einen guten Pfad führen.
Herzlichen Dank an Stefan Meyer von der CDU, Landrat des Kreises Görlitz, dass Sie bei uns waren.
Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit und ja, auf bald.
Vielen Dank auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins.
Ja, bitte. Ich bin immer gern dabei. Nee, ich freue mich immer, wenn Leute aus der Praxis da sind. Das macht Freude. Hm.
Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Viele politische Entscheidungen, die wir hier im Podcast besprechen, haben am Ende ganz konkrete wirtschaftliche Folgen. Wenn euch interessiert, was hinter solchen Themen steckt, dann hört doch mal bei Plus Minus rein. Die beiden Hosts Anja Planken und David Alf packen Wirtschaftsthemen an, die uns alle in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen, was steckt hinter der Krankenkassenreform oder wie viel darf unser Sozialstaat eigentlich kosten und kommt jetzt etwa der E-Auto-Boom. Der Podcast baut dabei auf die geballte Recherchepower der ARD-Wirtschaftsredaktion. Hört rein, den Podcast gibt es in der ARD-Sounds-App. Den Link dazu in den Shownotes und in der ARD Sounds App gibt es auch uns wieder, Wahlkreis Ost, in 14 Tagen. Bis dahin und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.